SR Info. Bilanz am Mittag.
Frieden schaffen mit mehr Waffen. Die weltweiten Militärausgaben und die Unterstützung für die Ukraine sind heute Mittag Thema bei uns. Außerdem sprechen wir über die Sozialpläne der FDP und über den Auftritt des Saarlandes auf der Hannover Messe. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Ukraine, Aserbaidschan und Armenien, Nahost, Sudan, Äthiopien. Die Liste ließe sich leider noch lange fortsetzen. Überall gab und gibt es Krieg, Elend und Zerstörung. Dass die Welt im vergangenen Jahr ganz sicher nicht friedlicher geworden ist, das ist mehr als nur ein Eindruck. Von potenziellen neuen militärischen Konflikten, wie etwa zwischen China und Taiwan, haben wir da noch gar nicht gesprochen. Der weltweite Unfriede lässt sich auch an den weltweiten Militärausgaben ablesen. Die hat das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI auch dieses Jahr wieder zusammengestellt. Julia Weschenbach.
Am meisten Geld geben die USA, China und Russland für ihr Militär aus. Doch auch mit Blick auf die ganze Welt vermeldeten die Stockholmer Friedensforschenden einen neuen düsteren Rekord. 2023 stiegen die Militärausgaben der Länder zusammengenommen auf knapp 2,3 Billionen Euro an, wie SIPRI-Analyst Nan Tian erklärt.
The highest levels of spending and the fastest increase that
Dass die Ausgaben so hoch sind wie nie und so drastisch angestiegen, spiegelt die sich verschlechternde Lage auf der Welt wieder. Staaten rüsten auf und setzen auf militärische Stärke statt auf Diplomatie. Sie wählen Wege, die zur Eskalation statt Deeskalation führen. Das ist sehr besorgniserregend für die ganze Welt. Infolge des Kriegs in der Ukraine haben viele europäische NATO-Länder wesentlich mehr in ihr Militär investiert als vorher. Auch Deutschland machte einen Sprung. Obwohl bislang nur ein kleiner Teil des schon vor 2 Jahren beschlossenen Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Verteidigung eingesetzt worden sei, sagt SIPRI-Experte Nan Tian.
If Germany were to reach the 2% of GDP,
falls Deutschland das 2%-Ziel der NATO wie geplant erreicht, liegt es wahrscheinlich künftig weltweit auf Platz 4 und hätte die mit Abstand größten Militärausgaben in West- und Mitteleuropa. 11 der 31 NATO-Länder erreichten im vergangenen Jahr das 2%-Ziel, 4 mehr als 2022. Auch Russland hat angekündigt, noch mehr investieren zu wollen. Das werde für die Ukraine zur immer größeren Herausforderung, sagt Nan Tian. Denn die internationale Hilfe droht zu wackeln. Während Russland zuletzt knapp 6% seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben habe, waren es in der Ukraine 37%.
So you can see that the total economic toll,
die wirtschaftliche Bürde des Kriegs ist viel höher für die Ukraine als für Russland. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wie viel länger die Ukraine so viel Geld investieren kann, zumal der Bedarf noch weiter steigt. Wenn Länder kurzfristig ihre Militärausgaben erhöhen, übersehen sie laut den Stockholmer Friedensforschenden andere wichtige Bereiche wie die Gesundheit. Aber auch langfristigere Bedrohungen wie die Klimakrise, sagt SIPRI-Experte Nan Tian. 2023 war das wärmste Jahr, das wir erlebt haben, und März 2024 der wärmste überhaupt. Deshalb müssen Regierungen ein Gleichgewicht finden. Wie viel soll für das Militär und wie viel für die soziale menschliche Sicherheit ausgegeben werden.
Social human security.
Für die unmittelbare Zukunft sehen die Experten schwarz. Bei vielen Konflikten gibt es keine Aussicht auf eine baldige Lösung. Als Beispiel nennt Friedensforscher Nan Tian die Situation in Gaza. Israels Investitionen in sein Militär erhöhen die Spannungen und das Potenzial für einen größeren regionalen Konflikt im Nahen Osten.
You know, the security situation is very unlikely to improve.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Sicherheitslage 2024 oder auch 2025 verbessern wird. Die Konflikte dauern an, natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Niemand weiß, wann das enden könnte. Deshalb werden die Militärausgaben der Länder zumindest kurzfristig weiter ansteigen. Man kann also davon ausgehen, dass sich die Sicherheitslage in der Welt weiter verschlechtern wird.
Deterioration in peace and security in the world.
Wir leben in turbulenten und gefährlichen Zeiten. Mit diesen zwei Worten, sagt Nan Tian, lasse sich die Entwicklung auf der Welt beschreiben.
Keine schönen Aussichten also. Und wie anders die Welt in den vergangenen Jahren geworden ist, das konnte man am Samstag wieder sehen, als Aufatmen und Erleichterung in vielen Ländern erkennbar war, nachdem das US-Repräsentantenhaus nach monatelanger Hängepartie den Weg freigemacht hat für die dringend benötigte milliardenschwere Militärhilfe für die Ukraine. Der seit Monaten eklatante Materialmangel der Landesverteidiger könnte damit zumindest deutlich abgemildert werden. Aus Washington, Claudia Sarr.
Am Ende war es dann doch überraschend, wie schnell es ging. Eine Mehrheit von demokratischen und republikanischen Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus konnte sich auf ein weiteres 60 Milliarden schweres Hilfspaket für die Ukraine einigen.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
Zu verdanken ist dies dem Vorsitzenden Mike Johnson, dem stramm konservativen Republikaner und Unterstützer von Ex-Präsident Trump. Er selbst machte einen radikalen Sinneswandel durch und überzeugte auch skeptische Parteikollegen von der Notwendigkeit der Ukraine helfen. US-Medien spekulieren über seine Beweggründe. Johnson sei ein zutiefst religiöser Mensch, heißt es da. Außerdem gehe sein Sohn im Herbst zur Militärakademie.
I've said it very simply, I'll say it once again. It's an old military adage, but we would rather send bullets to the conflict overseas than our own boys, our troops.
Ich sage es nochmal, so Johnson direkt nach der Abstimmung. Es ist ein altes Militärsprichwort. Wir schicken lieber Kugeln in den Konflikt als unsere Jungs, also unsere Truppen. Für seine Haltung und sein Verhandlungsgeschick bekam Mike Johnson parteiübergreifendes Lob.
I am so proud. The Speaker Mike Johnson.
Ich bin so stolz auf den Sprecher Mike Johnson. Er hat eine Wandlung durchgemacht. Letzten Endes ist es ein Zeichen von Mut, die Nation über sich selbst zu stellen. Und genau das hat er getan. Er sagte, am Ende des Tages werde ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, unabhängig von meinem Job. So der Republikaner Michael McCaul in der ABC Talkshow This Week. McCaul ist ein entschiedener Befürworter zusätzlicher Auslandshilfen. Selbst Mike Johnsons politische Gegner, die Demokraten, zollten dem Sprecher im Nachhinein Respekt. Mike Johnson hat die Hilfen nicht nur zur Abstimmung gestellt, sondern er hat das Gesetzespaket auch noch in einzelne Teile aufgespalten. Das fand ich großartig. Da konnten die Leute nach ihrem Gewissen separat über die Hilfen für Taiwan, Israel und die Ukraine abstimmen. Das rechne ich ihm hoch an. So Ro Khanna, progressiver Demokrat aus Kalifornien im Fernsehsender ABC. Er fügte sogar hinzu, er würde Mike Johnson beistehen, falls es doch noch einen Antrag auf Absetzung gäbe. Ein paar rechte Hardliner der Republikanischen Partei erneuerten in der Zwischenzeit ihre Drohung, Mike Johnson stürzen zu wollen. Sie lehnen militärische Hilfen für die Ukraine kategorisch ab. Allen voran Marjorie Taylor Greene. Sie sagte gestern auf Fox News, Mike Johnsons Zeit als Sprecher sei vorbei.
He has completely betrayed the Republican Party.
Er hat die Republikanische Partei und die Wähler im ganzen Land betrogen. Er arbeitet jetzt für die Demokraten und verfolgt die Agenda der Biden-Regierung. Dieses Sprecheramt ist komplett vorbei. Bevor Präsident Biden seine Unterschrift unter das Gesetzespaket setzen kann, muss es, voraussichtlich am Dienstag, noch durch den Senat. Die Zustimmung dort gilt allerdings als gesetzt.
Ja, und die Nachricht aus Washington, dass der militärische Nachschub für die Ukraine nun aller Voraussicht nach bald kommen wird, dürfte die Stimmung beim heutigen Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister wenigstens ein kleines bisschen aufhellen. Aber wohl auch nur ein kleines bisschen, denn die Lage in der Ukraine bleibt kritisch und bei den Beratungen in Luxemburg sind per Schalte denn auch der ukrainische Außenminister Kuleba und Verteidigungsminister Umerov dabei. Jakob Mayer.
Mehrere Ministerinnen und Minister haben in Luxemburg die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses begrüßt, der Ukraine weitere Militärhilfe zu gewähren. Aber das Ja aus Washington erhöht den Druck auf die EU, ebenfalls mehr zu tun. Nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geht es jetzt darum, dass jedes Mitgliedsland nochmal in seine Bestände schaut und sichtet, wie die ukrainische Luftverteidigung ausgebaut werden kann.
Denn jedes weitere Luftverteidigungssystem rettet Menschenleben in der Ukraine und daher ist ist es so zentral, dass wir alle gemeinsam unsere Ressourcen genau in diesem Bereich bündeln.
Derzeit verfügt die Ukraine über 3 Patriot-Einheiten zur Luftverteidigung. Sie bräuchte nach eigenen Angaben aber mindestens 7, um dem wachsenden Druck der russischen Armee standzuhalten. Die Bundesregierung hat bisher 2 Patriot-Systeme geschickt und ein weiteres zugesagt und appelliert an die Partner in EU und NATO ebenfalls zu liefern. Angeblich laufen Gespräche mit Dänemark und den Niederlanden, die mehr finanzielle Unterstützung leisten könnten. Auch andere Partner wollen nach Angaben aus Berlin prüfen, ob sie Systeme liefern oder Ressourcen zur Verfügung stellen können. Präsident Volodymyr Selenskyj rechnet mit einer russischen Offensive im Frühsommer und hat zuletzt beim EU-Gipfel eindringlich um neue Waffen, Artilleriegranaten, Fahrzeuge und Drohnen gebeten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betont: Wir arbeiten jeden Tag an der Unterstützung für die Ukraine und heute müssen die Mitgliedstaaten schauen, was sie tun können, was gebraucht wird und ob sie Vorschläge machen können. Die guten Nachrichten aus den USA sollten die Europäer nicht davon abhalten, zu tun, was sie tun müssen, verlangt Litauens Außenminister Gabrielis Landsbergis. Deshalb werden wir zusätzliche Maßnahmen ankündigen zur Stärkung der Luftverteidigung. Litauen verfügt über spezielle Ausrüstung, die in der Ukraine eingesetzt werden könnte. Das wird heute bekannt gegeben. Aber das ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass auch alle anderen weiter vorangehen müssen. Die Ministerinnen und Minister bereiten in Luxemburg außerdem verschärfte Sanktionen gegen den Iran vor. Dafür hatte der EU-Gipfel vergangene Woche grünes Licht gegeben nach der Attacke auf Israel. So sollen die Strafmaßnahmen gegen das iranische Drohnenprogramm ausgeweitet und Lieferungen an Irans Verbündete einbezogen werden. Dabei will die EU neben Bauteilen für Drohnen auch solche für Raketen erfassen. Irland hat den iranischen Angriff auf Israel scharf verurteilt, kritisiert aber auch die israelische Regierung wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen. Irland und Spanien wollen das EU-Abkommen mit Israel überprüfen lassen. Die Menschen im Gazastreifen wurden kollektiv bestraft, das sei nicht akzeptabel, betont der irische Außenminister Michael Martin. Mir scheint, Israel hat der EU und den USA nicht gut genug zugehört. Es ist Zeit, dass sich Israel zurückzieht und aufhört, um einen Waffenstillstand zu erreichen, die Geiseln frei zu bekommen und humanitäre Hilfe reinzulassen. Die Außen- und Verteidigungsministerinnen und Minister beschäftigen sich darüber hinaus mit dem Bürgerkrieg im Sudan. Der Konflikt in dem nordostafrikanischen Land dauert inzwischen über ein Jahr. Fast 15.000 Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Die umstrittenen Sozialpläne der FDP und der Auftritt des Saarlandes auf der Hannover Messe, das sind gleich noch 2 unserer Themen. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Isabel Tenzop.
3 Deutsche sind wegen des Verdachts auf Spionage für China festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Demnach stammen die 2 Männer und eine Frau aus Düsseldorf und Bad Homburg. Die Wohn- und Arbeitsplätze der Beschuldigten seien durchsucht worden. Sie sollen Informationen zu militärisch nutzbaren Technologien beschafft und zudem auch ein Speziallaser an den chinesischen Geheimdienst MSS geliefert haben. Vergangene Woche waren in Deutschland 2 Männer festgenommen worden, die mutmaßlich für Russland spioniert hatten. Die Chefermittlerin in der Cum-Ex-Steueraffäre, Anne Brohr-Hilker, hat gekündigt. Sie habe um ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Köln der Deutschen Presseagentur. Zuvor hatte der WDR berichtet. Cum-Ex-Geschäfte sollen den Steuerzahler schätzungsweise 12 Milliarden Euro gekostet haben. Anne Brohr-Hilker leitet als Oberstaatsanwältin die eigens für den größten deutschen Steuerskandal eingerichtete Hauptabteilung. Ihre Anklage führte 2019 zum ersten rechtskräftigen Urteil. Dem WDR zufolge will sich die 50-Jährige künftig als Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation gegen Finanzkriminalität einsetzen. Im Saarland sollen bald auch Polizeibewerber eine Chance erhalten, die kleiner sind als 1,62 Meter. Nach einem Bericht der Saarbrücker Zeitung will die Landesregierung diese bisher gültige strikte Mindestgröße für weibliche und männliche Bewerber aufheben. Die Gewerkschaft der Polizei im Saarland begrüßt die Pläne. Das Saarland hat bisher die bundesweit strengste Grenze. In den meisten Ländern liegt das Minimum bei 1,60 Meter. In der Mosel breitet sich die exotische Quagga-Muschel aus. Laut dem rheinland-pfälzischen Landesumweltamt ist inzwischen die gesamte Mosel betroffen, von Koblenz bis nach Frankreich. Die kleinen Schalentiere aus dem Schwarzen Meer bereiten der Schifffahrt große Probleme, denn sie bilden Kolonien, die sich an Schiffe und Staustufen heften. Außerdem können Quagga-Muscheln auch Rohre verstopfen. Nach Ansicht der Experten des Landesumweltamtes könnte die Muschel als blinder Passagier im Ballastwasser, das sich im Rumpf von Schiffen sammelt, in den Fluss gelangt sein.
Setzt da eine Partei eigene Akzente, wie es ganz normal ist, oder werden bewusst neue Bruchstellen für die Ampelkoalition geschaffen? Diese Frage steht über der Debatte um die neuen sozialpolitischen Forderungen der FDP. Die sorgen seit dem Wochenende für Aufregung, weil sie, an sich wenig erstaunlich, deutlich anders sind als die Forderungen von SPD und Grünen. Heute Vormittag hat das FDP-Parteipräsidium getagt. Also Frage an unseren Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio, an Martin Polanski. Was fordert die FDP denn nun genau?
Ja, es gibt jetzt dieses 12-Punkte-Papier zur Beschleunigung der Wirtschaftswende, wie es heißt. Das Thema Wirtschaftswende will die FDP ja in den Mittelpunkt ihres Parteitages am Wochenende stellen. Und da gibt es einige Forderungen, die altbekannt sind von Seiten der FDP. Also zum Beispiel den Solidaritätszuschlag endgültig abzuschaffen, vollständig abzuschaffen, wie es heißt. Das ist so ein bisschen so ein Klassiker der FDP. Es gibt andere Forderungen, ans Bürgergeld ranzugehen, die jetzt nicht mehr so ganz neu sind. Neu ist dabei aber, dass man eine Zahl jetzt nennt, dass man für sofortige Leistungskürzungen von 30% sich ausspricht, wenn eben Bürgergeldempfänger dann den Anforderungen der Jobcenter nicht nachkommen, also da Versäumnisse vorliegen. Und was aus meiner Sicht auch neu ist, ist, dass man fordert, das deutsche Lieferkettengesetz erstmal auszusetzen und auch die Förderung der erneuerbaren Energien, also über das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, auslaufen zu lassen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, das sind jetzt Forderungen, die FDP zuletzt nach Ostern vor allem auch immer wieder lanciert hat, um auch das klare liberale Profil erstmal herauszustellen.
Sie sagen es, die FDP will ihr Profil schärfen. Das bringt mich zurück zu der Frage, die ich eben in der Anmoderation gestellt habe. Was ist denn das Ziel hinter diesem Forderungskatalog?
Da kann man natürlich nur spekulieren. Also auf der einen Seite kann man davon ausgehen, die FDP will Profile schärfen. Die FDP weiß, dass ihre Kernklientel eben wirtschaftsliberal orientiert ist. Und diese Forderungen gehen eben ganz klar in Richtung dieser Kernklientel. Das zweite ist die Frage, will man jetzt die Koalition damit sprengen? Mein Eindruck ist erstmal nicht, denn die FDP hat derzeit zwar einerseits das Problem, dass sie sich profilieren muss, dass sie auch weiß, dass viele FDP-Wähler, viele potenzielle FDP-Wähler mit dieser Ampelkoalition extrem fremdeln. Nicht nur wegen des Bündnisses mit der SPD, sondern vor allem auch wegen des Bündnisses mit den Grünen. Da gibt es ja kulturell doch massive Unterschiede zwischen FDP-Wählern und Grünen-Wählern. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn die FDP die Koalition verlassen wollen würde, hätte sie gar keine Möglichkeit, jetzt mal eben einen fliegenden Wechsel zu machen, anders als zum Beispiel 1982, als man die Koalition mit Helmut Schmidt verlassen hat. Damals ist schon lange her, aber da wird ja immer wieder darauf ein bisschen verwiesen. Aber letztendlich hat die FDP im Augenblick nicht die Möglichkeit, mit der Union alleine ein Bündnis zu bilden. Und sie muss natürlich auch besorgt sein wegen der Umfragewerte, 5% derzeit. Ich glaube, eine Partei, die jetzt die Koalition sprengen würde, müsste befürchten, akut befürchten, dann bei vorgezogenen Bundestagswahlen eben deutlich abgestraft zu werden und dann eben nicht mehr im Bundestag vertreten zu sein im Fall der FDP.
Wie reagieren denn nun die Koalitionspartner, also die SPD und die Grünen, auf diesen neuen FDP-Forderungskatalog?
Na, vor allem die SPD zeigt sich verärgert nach dem Motto, das sei ja wohl so eine Art vorgezogene Beendigungserklärung der Koalition. Die SPD verweist eben auch darauf, das sei als alte Hüte der wirtschaftsliberalen Politik, die die FDP da wieder aus dem Hut zaubern würde. Die SPD würde stattdessen sich um die kleinen Arbeitnehmer kümmern und letztendlich deren Interessen in den Vordergrund stellen. Das heißt, das ist so diese koalitionsinterne Positionierung, die wir auch schon kennen, die nicht ganz neu sind, was glaube ich schon bemerkenswert ist zurzeit, ist eben dieses starke Betonen nicht nur der FDP, auch der SPD, eben auf die eigenständigen Sichtweisen. Es gab ja zum Beispiel jetzt am Wochenende diese SPD-Klausur auf Norderney. Das waren jetzt nur einige wenige Landesverbände, aber doch prominent besetzt. Und da war eben eine zentrale Forderung, die Schuldenbremse zu reformieren. Da muss auch die SPD wissen, das ist mit der FDP nicht zu haben. Und ich glaube, das hat natürlich viel auch mit der Europawahl zu tun, die ja jetzt auch ansteht in einigen Wochen, dass beide Parteien, alle Parteien jetzt bemüht sein müssen, ihr klassisches Profil nach vorne zu stellen. Und der FDP-Generalsekretär Bijan Jizare hat gerade eben gesagt, wir haben eben einen Parteitag jetzt am Wochenende. Das ist kein Koalitionsparteitag, sondern eben ein FDP-Parteitag. Und da muss es uns darum gehen, von Seiten der FDP auch Positionen pur zu formulieren. Also eine akute Bedrohung für die Koalition sehe ich nicht. Aber klar ist natürlich, die Fliehkräfte, die es zwischen diesen Parteien gibt, die sind immer unübersehbarer. Und von daher letztendlich ist das jetzt nicht so, dass die Koalition daraus gestärkt hervorgeht.
Informationen aus dem ARD-Hauptstadtstudio waren das von Martin Polanski. Mit ihm haben wir kurz vor der Sendung über die Sozialstaatspläne der FDP und deren mögliche Auswirkungen gesprochen. Und wir bleiben bei der Sozialpolitik und schauen auf eine der größten Neuerungen, die es in der bundesdeutschen Geschichte da gegeben hat. Und zwar heute vor 30 Jahren. Damals wurde die Pflegeversicherung im Bundestag beschlossen. Seit 1994 hat sich die Zahl derjenigen, die Leistungen daraus erhalten, verfünffacht. Das bringt natürlich Probleme mit, was die Finanzierung angeht. Aber zeigt es nicht auch, dass diese Pflegeversicherung ein Erfolgsmodell ist? Uwe Jahn hat sich umgehört.
30 Jahre Pflegeversicherung und fast alle, hier die Regierung, die Opposition und der Deutsche Pflegerat, finden sie gut.
Das ist eine große sozialpolitische Errungenschaft.
Die Einführung der Pflegeversicherung war und ist ein Riesenerfolg.
Im Grunde ist das tatsächlich eine Kasse, die Pflegebedürftigkeit finanziert und sicherstellt, dass es eine Versorgung gibt für diese Menschen. Das war die Grundidee der Pflegeversicherung und die ist ja richtig.
Die Bundesregierung unter Helmut Kohl wollte mit der Pflegeversicherung Betroffene entlasten. Und die sozialen Kassen auch, die einspringen mussten, wenn das private Geld für die Pflege nicht reichte. Seitdem ist viel passiert. Gab es am Anfang 1 Million Menschen, die Geld aus der Pflegeversicherung bekamen, sind es heute 5-mal so viel. Der Großteil von ihnen lebt zu Hause und wird von Angehörigen versorgt. Und für die müsste die Bundesregierung mehr tun, findet jedenfalls Sepp Müller, Gesundheitspolitiker der CDU-CSU-Fraktion.
Unsere Kritik an den Bundesgesundheitsminister richtet sich insbesondere daran, dass er die pflegenden Angehörigen nicht in den Fokus rückt. Das ist eines der größten Kritikpunkte.
Und das, obwohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, erst im vergangenen Jahr mit einer Reform etwas mehr Unterstützung für pflegende Angehörige durchgesetzt hat. Zum Beispiel durch ein sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld, wenn sie sich um ein Familienmitglied kümmern müssen und deshalb 10 Tage nicht zur Arbeit kommen können. Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat ärgert sich über den Streit der Parteien.
Das Gesundheitsministerium war ja auch lange Zeit in den Händen einer anderen Partei als heute. Und ich glaube, da hilft jetzt wirklich nur noch gemeinsam Lösungen zu finden.
Denn im Pflegebereich gibt es auch wegen des Fachkräftemangels viel zu tun. Zum Beispiel für attraktivere Berufsbilder. Die will Bundesgesundheitsminister Lauterbach aufwerten. Und zwar mit einem Pflegekompetenzgesetz noch vor der Sommerpause.
In Deutschland dürfen Pflegekräfte viel weniger als zum Beispiel in den skandinavischen oder in den angelsächsischen Ländern, obwohl unsere Pflegekräfte mindestens genauso gut ausgebildet sind und auch die gleiche Erfahrung haben.
Das will Lauterbach ändern, wie überhaupt das Einzige, was in Sachen Pflegeversicherung besteht, die Veränderung ist. So sind die Beiträge gestiegen, außerdem zahlen Kinderlose seit knapp 20 Jahren mehr als Menschen, die Kinder haben. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge alt werden, kommt die nächste Belastungsprobe auf die Pflegeversicherung zu, glaubt die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Behrens.
Ich glaube, das bleibt für uns eine Daueraufgabe, die Pflegeversicherung weiterzuentwickeln, vor allem auch angepasst an den demografischen Wandel, den wir haben. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, dazu ist unsere Demokratie imstande, da auch die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.
Und mit so einer Entscheidung für die Pflegeversicherung fing es schließlich ja an. Am 22. April 1994 im Deutschen Bundestag, also vor 30 Jahren.
Das Neueste und Innovativste, was die Industrie zu bieten hat, das der Welt zu präsentieren, ist der Anspruch der Hannover Messe. Hauptthemen sind in diesem Jahr CO2-neutrale Produktion, künstliche Intelligenz und neue Energieformen. Gestern Abend war Eröffnung und heute hat mit Olaf Scholz, der prominenteste Besucher, schon mal einen Rundgang absolviert. Gesehen hat er dabei womöglich auch Firmen und Institutionen aus dem Saarland, die ebenfalls wieder auf der wohl wichtigsten Industriemesse der Welt vertreten sind. Für uns ist unser SR-Reporter Laszlo Mura vor Ort. Also Laszlo, die Messe läuft. Ist der Besucherzuspruch denn erwartet groß?
Es ist schon ganz schön viel los. Ich stehe hier am saarländischen Gemeinschaftsstand. Der ist dieses Jahr ziemlich prominent platziert, direkt in Halle 2. Da kommen alle Leute vorbei. Und der ist organisiert von der SARIS, das ist die Standortagentur aus dem Saarland, und wird gefördert vom Wirtschaftsministerium. Hier haben sich 20 saarländische Unternehmen und Institutionen zusammengefunden und die stellen hier ihre Exponate aus. Zum Beispiel der Lehrstuhl für intelligente Materialsysteme von der Saar-Uni oder auch sogar ein Einzelunternehmer. Das finde ich besonders faszinierend. Der hat alleine ein Gerät entwickelt, mit dem man Schläuche und Stahlrohre verbinden kann. Und das gucken die Leute hier an und er erklärt seine Maschine. Und so ähnlich läuft das quasi an allen Ständen. Die einen stellen aus und die anderen stellen Fragen.
Ja, dann stelle ich auch noch eine Frage. Denn neben dem Gemeinschaftsstand gibt es ja doch auch noch andere saarländische Aussteller, oder?
Insgesamt gibt es noch 8 saarländische Aussteller mit eigener Standpräsenz. Dazu gehört zum Beispiel die Hüdag GmbH als großer Arbeitgeber im Saarland oder auch das Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Einer der größten Stände, die ich überhaupt gesehen habe, ist der von Festo. Ist jetzt nicht direkt ein saarländisches Unternehmen, aber mit großem Standort in St. Ingbert. Die stellen etliche Exponate aus und zeigen den Besuchern ihre neuesten Innovationen. Zum Beispiel ganz spannend ein geschlossenes Kreislaufsystem, in dem Wasserstoff mit Hilfe von biologischen Hilfsmitteln produziert wird, also mit Algen oder Bakterien, und dann nochmal in Energie umgewandelt wird. Das ist zwar noch nicht serienreif, haben die mir gesagt, aber sie halten die Idee für sehr vielversprechend.
Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Und schauen mal über das Saarland hinaus auf dieser Messe. Was gibt es denn da zu sehen?
Wie lange haben wir Zeit? Es ist ein gigantisches Angebot. In 17 riesigen Hallen wird ausgestellt und pro Halle sind es unzählige Stände. Also insgesamt über 4000 Aussteller aus aller Herren Länder. Aber es gibt Schwerpunkte, die besonders ins Auge fallen. Was man ziemlich oft sieht, sind Roboter, die extrem schnell irgendwelche Arbeiten erledigen. Also meistens so ein langer Arm mit 3 beweglichen Achsen und vorne ein Werkzeug, das präzise irgendwas aufhebt oder es ablegt. Das Ganze gibt es in XXL, so groß wie ein Traktor, aber auch ganz viel Filigran. Eben habe ich zum Beispiel gesehen, wie ein Roboter Nudeln gekocht hat. Also es dreht sich viel um Automation eben der Produktion. Andere Schwerpunkte sind klimaneutrale Produktionsmöglichkeiten, künstliche Intelligenz und natürlich auch die Digitalisierung. Das Ganze geht noch bis Freitag und dann wird wieder alles abgebaut und später in dem einen oder anderen Unternehmen im täglichen Einsatz zu bewundern sein. Denn das hoffen natürlich alle Aussteller, dass ihre Produkte und Innovationen möglichst schnell den Einzug in den Produktionsalltag schaffen.
Die Hannover Messe hat begonnen und was unter anderem das Saarland da zu bieten hat, das hat uns Laszlo Mura am Vormittag geschildert. Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Im Laufe des Tages wird es immer wolkiger und es gibt Regen oder Graupelschauer. In den freundlichen Momenten werden 6 bis 10 Grad erreicht. In der ersten Nachthälfte sind noch ein paar Schauer unterwegs, dann wird es trocken bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 3 Grad. Und morgen am Dienstag bleibt es trocken bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte morgen 7 bis 11 Grad. Das war's von der SR-Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Nach der Verabschiedung des neuen Hilfspakets für die Ukraine im US-Repräsentantenhaus schreibt der Corriere della Sera aus Italien zur Rolle des Vorsitzenden der Parlamentskammer: Die US-Republikaner und wir alle haben Glück, dass sie einen Mann wie Mike Johnson an ihrer parlamentarischen Spitze haben. Andere wären wie Kegel gefallen und es wäre zweifelhaft, dass die 61 Milliarden US-Dollar für die Ukraine durchgekommen wären. Sollte Donald Trump die Wahl im November gewinnen, ist es nicht sicher, dass die Dinge für Johnson gut ausgehen werden. Es ist sogar möglich, dass er noch vor diesem Termin abgewählt wird. Trotzdem hat er seine Karriere aufs Spiel gesetzt und am Ende eines komplexen parlamentarischen Manövers Erfolg gehabt. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz befasst sich näher damit, was in diesem Zusammenhang von Ex-Präsident Trump künftig zu erwarten ist. Ohne Trump geht weiterhin nichts bei den Republikanern. Und Trumps Unberechenbarkeit und sein politisches Denken zum eigenen Vorteil können für die Ukraine nur eines bedeuten: Es gibt keine Garantien für die Zukunft. Die Ukraine steht wegen des Mangels an Munition und modernen Waffensystemen am Rande der Niederlage. Die 60 Milliarden Dollar aus den USA sind eine große Erleichterung, aber sie werden nicht reichen. Entsprechend mahnt Politiken aus Dänemark: Wir Europäer müssen selbst der Ukraine helfen können, sich gegen Russland zu verteidigen. Sonst klingen all die wohlwollenden Worte und Beitrittsversprechungen vollkommen hohl. Und Russland könnte noch mehr Geschmack daran finden, unseren Kontinent und unsere Freiheit zu untergraben. Der Krieg in der Ukraine ist die Schicksalsstunde der EU. Und obwohl es teuer wird zu helfen, können wir uns gar nichts anderes leisten. Geradezu wie ein Sprachrohr des russischen Machthabers Putin liest sich zu diesem Thema die regierungsnahe ungarische Zeitung Modjon Nemzet. Was kommt nun? Mehr Leichenberge anstatt Frieden. Auf der einen Seite steht Russland, das aufgrund einer existenziellen Bedrohung einen Krieg begonnen hat. Auf der anderen Seite steht der endlose Profithunger des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes mit Brüssel im Schlepptau. Je mehr die Amerikaner den Krieg verlängern, desto größer ist die Chance, dass die Ukraine schlussendlich von der Landkarte verschwindet. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Felix Sprung.